Also es ist nicht so, dass ich die Predigt schon in Moldawien gehalten hätte. Hochdeutsch, ja, gut. Ich versuche es auf Hochdeutsch. Ich gebe mir Mühe. Es ist nicht so, dass ich die Predigt schon in Moldawien gehalten hätte. Aber als wir in diesem Preparation Center waren, also wo wir vorbereitet wurden, hat jemand uns eine Predigt dazu gehalten. Und sie wird nicht ganz gleich sein, aber um den gleichen Text gehen. Und die Frage ist ja, was haben 5 Brote und 2 Fische mit Moldawien gemeinsam? Oder mit unserer Zeit in Moldawien? Genau, Brot ist so die das Hauptnahrungsmittel in Moldawien. Also es gibt für jede Mahlzeit Brot, Frühstück, Mittagessen und Abend. Es gibt nicht nur Brot, es gibt noch ganz viel anderes. Fische gibt es teilweise auch, obwohl sie nicht am Meer sind. Ihnen fehlen ein paar Kilometer bis zum Schwarzen Meer von der Grenze her. Aber es hat Flüsse und sie essen auch gerne Fisch. Aber das ist ja in der Schweiz auch so. Das ist dann nicht so das Besondere dran. Ein paar Kilometer zum Meer, ja, das sind bei uns ein paar mehr. Aber wir haben auch Fisch in der Schweiz aus den Seen. Aber es geht um die Geschichte, die in der Bibel steht, über 5 Brote und 2 Fische. Und die möchte ich euch vorlesen. Sie steht in Matthäus 14, Verse 13 bis 21. Als Jesus das hörte, entwich er von dort in einem Boot in eine einsame Gegend allein. Und als das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge. Und sie jammerte ihn, und er heilte ihre Kranken. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Die Stätte ist einsam, und die Nacht bricht herein. Lass das Volk gehen, damit sie in die Dörfer gehen und sich zu essen kaufen. Aber Jesus sprach zu ihnen: Es ist nicht nötig, dass sie fortgehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm: Wir haben hier nichts als 5 Brote und 2 Fische. Und er sprach: Bringt sie her. Und er ließ das Volk sich lagern auf das Gras und nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern, und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was in Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Das ist die Geschichte, die... Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich meine, es beginnt so, als das Jesus hörte. Das heißt, irgendetwas muss vorher gewesen sein. Er hat vorher gehört, dass der Täufer Johannes ermordet wurde und dass er jetzt begraben wird. Das ist eine sehr, sehr traurige Nachricht. Dann sucht er eigentlich die Einsamkeit und fährt mit einem Boot an eine einsame Gegend. Und die Leute hören das und laufen um den See herum. Und dann sagt, hey, und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerte ihn und er heilte ihre Kranken. Jesus sieht die Not, er sieht die Not der Menschen, die da sind. Und das hat mich auch wieder sehr, sehr berührt, in Moldawien die Not zu sehen teilweise, weil wir sie so gar nicht kennen. Unterschiedliche Entwicklungen der Länder. Moldawien war in der Sowjetzeit eines der besten Länder, weil sie eben sehr fruchtbare Erde hatten. Dann kam der Crash, Ende der Sowjetzeit, und es ging nur noch bergab, seit 30 Jahren. Also sie sind zwischen, politisch gesehen sind sie zwischen Russland und der EU. Und sobald sie sich der EU annähern möchten und irgendwie Handelsabkommen schließen, erhöht Russland die Gaspreise. Und wenn das passiert, in Moldawien läuft alles mit Gas. Also Autos sind gasbetrieben, Heizungen, Kochen und wenn sich da der Gaspreis verdoppelt, dann ist fertig. Und wenn sie sich Russland annähern, die sind wirtschaftlich jetzt auch nicht teilweise so stark, das funktioniert dann auch wieder nicht. Also sie sind immer hin und her gerissen zwischen diesen zwei Mächten und können eben teilweise keinen Handel betreiben. Sie haben sehr viel Wein, aber sie können ihn gar nicht verkaufen. Ich weiß nicht, wer von euch, Moldawien ist, es ist, man fährt da durch, das ist alles Rebberge. Es gibt Rebberge, es gibt Sonnenblumenöl und es gibt noch Mais und das sind eigentlich die drei Hauptprodukte. Ich weiß nicht, wer von euch Wein trinkt oder schon jemals einen moldawischen Wein getrunken hat. Ich hatte davor noch nie davon gehört, dass es das gibt da in Moldawien. Aber das ist, weil der Handel nicht funktioniert. Und so ist die wirtschaftliche Not sehr groß. Und Jesus sieht das und Jesus sieht die Leute, die da sind und es jammerte ihn. Und ich dachte mal, hey, was kann man eigentlich da tun? Was kann man an diesem Ort tun in Moldawien? Wir sind eine Woche da, wir sind mehr Touristen als sonst irgendwas. Also wir sehen das und dann gehen wir auch wieder. Was können wir tun? Und es gab immer wieder mal Situationen, wo wir einfach überfordert waren mit Situationen. Wir haben ein Bild gesehen, da ist ein Dach eingestürzt, irgendwie 2 Wochen zuvor, da hat es geregnet. Da ist ein Dach eingestürzt, die Tochter, die im Ausland lebte, konnte dann der Mutter Geld schicken, damit sie Holz kaufen kann, aber für einen Dachstock, aber das ist nur so das Gerüst halt. Aber es gibt kein weiteres Geld für das Dach zu flicken und man weiß nicht, wenn es das nächste Mal regnet. Und es hat auch in der Zwischenzeit wieder geregnet in Moldawien. Und es sind so Situationen, wo wir hinkommen und denken, hey, was können wir eigentlich tun? Wir können eigentlich nicht viel tun. Wir sind da auf Gruppenbesuch gewesen und das Einzige, was wir tun konnten, ist beten. Wir hatten einfach nicht viel mehr. Wir konnten ihnen noch ein Lebensmittelpaket abgeben, aber das war dann irgendwie schon alles. Und für mich war das irgendwie sehr schwierig, einfach die Ohnmacht zu sehen, die wir haben. Die wir nicht das so weitergeben können. Und ich glaube, das ist diese Ohnmacht, die Jünger auch gespürt haben. Sagen, hey Jesus, das sind so viele Leute, schick die doch nach Hause irgendwie. Wir können ihm gar nichts machen mit den 5000 Männern, da hat es noch Frauen und Kinder dabei, das sind vielleicht mehr als 10.000. Was machen wir mit denen? Und das Spannende, was Jesus sagt, ist, was habt ihr? Und sagen, wir haben hier nichts als 5 Brote und 2 Fische. Das ist das Einzige, was wir haben nur das. Und Jesus sagt einfach, hey, bringt das, was ihr habt, zu mir. Das, was ihr habt, bringt das mir. Und ich weiß nicht, wie sich die Jünger gefühlt haben, als sie sagen, und jetzt sitzt alle mal hin und jetzt verteilen wir das Brot. So 5 Brote. Und die müssen das ja irgendwie austeilen. Spannend finde ich, dass wir bis heute nicht wissen, wie das genau geschah. Wir wissen nicht, wie das Wunder geschah. Wir lesen es zwar, aber wir wissen es nicht so genau. Da steht einfach, plötzlich sind 12 Körbe voll. Und irgendwie mathematisch scheint es nicht so ganz aufzugehen, aus 5 Broten 12 Körbe zu machen. Und ich weiß nicht, wie sich die Jünger gefühlt haben. Jesus fordert sie auf, etwas zu tun. Und die Forderung ist sehr einfach, gebt ihnen zu essen. Gebt ihr das ihnen und sagt, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Und dann sagen, okay, dann bringt wenigstens das. Und dann Vers 19, und er ließ das Volk sich lagern auf das Gras und nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern und die Jünger gaben sie dem Volk. Es ist nicht so, dass Jesus gesagt hat, hey, schaut zu, ich verteile jetzt mal das Brot und ihr könnt davon lernen. Er sagt, nein, ich gebe es euch, gebt ihr es weiter. Ich weiß nicht, wie sich die Jünger gefühlt haben. Wahrscheinlich so im ersten Moment ein bisschen Überforderung. Und das, ich glaube, das hat jeder von uns irgendwo mal in Moldawien erlebt, an irgendeinem Punkt, wo wir überfordert waren. Wenn du 10 Kinder um dich herum hast und alle reden auf dich ein und du verstehst kein einziges Wort. Ich fand da doch so ein bisschen Überforderung. Und Jesus sagt dann einfach, hey, gib das, was ihr habt. Und da kommst du und sagst, ja, ich habe gar nicht viel. Und so, ja, dann gib das, was du hast. Und ich glaube, da brauchten die Jünger sehr, sehr starkes Vertrauen auf Jesus. Ich komme zwar nicht raus, was du machen willst, ich gebe dir einfach mal das, was ich habe. Und dieses Vertrauen auf Jesus, dass er weiß, was er tut, das ist ein großes Vorbild, sind da die Jünger, dass sie sagen, hey, komm, ich gebe das mal, jetzt schaue ich mal, was passiert. Auch wenn ich nicht verstehe, was wirklich passiert oder was Jesus vorhat, ihm zu vertrauen, dass er etwas aus dieser Situation machen kann. In Matthäus 11, Vers 28 bis 30 sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich nehme an, dass die Jünger, die haben das schon gehört vorher, das ist ja 3 Kapitel vorher, die kennen das, dass Jesus das mal gesagt hat. Aber zu sagen, hey, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Neue Dinge zu lernen, wenn wir sie nicht verstehen, zu Jesus zu kommen und von ihm zu lernen und dann zu wissen, hey, ich werde dann Ruhe finden für meine Seele. Nicht, weil ich alles verstanden habe, was er tut, sondern weil ich es einfach erlebe, was er tut. Und er sagt, meine Last ist leicht. Die Last, die Jesus uns gibt, die Aufträge, die Jesus uns gibt, die überfordern uns nicht. Manchmal scheinen sie so, wenn man vor so einer riesigen Menschenmenge steht und irgendwas nichts zu essen hat und dann sagt Jesus, gib doch das, was du hast. Oder ich weiß nicht, was eure Situationen sind, wo ihr manchmal einen riesen Berg vor euch habt und denkt, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Und dann Jesus zu vertrauen und sagen, hey Jesus, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich vertraue dir jetzt einfach mal, dass es funktioniert. Und manchmal fühlt man sich ohnmächtig. Und dann ist das Vertrauen schwer. Und trotzdem zu sagen, hey, ich möchte darauf vertrauen, dass das, was du gesagt hast, dass es stimmt. Dass ich darauf bauen kann. Was hast du zu geben? Was möchtest du Jesus geben? Was hast du? Erscheint dir das als zu wenig? Wir können lernen, dass Jesus aus allem viel machen kann. Wir hatten einige Übersetzer bei uns. Also wir hatten Markus, der war Schweizer, da konnten wir sogar auf Schweizerdeutsch reden. Der hat es dann auf Rumänisch übersetzt. Wir hatten Marina, dann hatten wir noch Golea, da konnten wir über Englisch übersetzen, wie bei Marina auch. Also wir hatten 3 Übersetzer bei uns. Das ist für so eine Gruppe eigentlich relativ viel, wenn man so einen Einsatz macht. Aber an gewissen Punkten ist es halt doch zu wenig. Und wenn man eben mit verschiedenen Kindern spielt, dann merkt man, ja, da müsste jetzt ein Übersetzer kommen und irgendwas sagen. Die einfachsten Dinge, zum Beispiel da hinten gibt es jetzt Znüni oder mach das oder bitte hört auf zu streiten. Die einfachsten Dinge, die vorkommen. Und man versucht sich mit Händen und Füßen irgendwie zu verständigen. Wir haben das von Selin gehört, dass sie das gemacht hat. Und irgendwie kommt das an, aber teilweise fühlt man sich auch überfordert. Und wir wussten, also ich wusste nicht so bei den Hausbesuchen, hey, was sollen wir eigentlich sagen? Was erzählen wir denen? Erzählen wir denen von der Schweiz und eben wie gut es uns geht? Oder erzählen wir, dass sie eine ähnliche Situation erlebt haben, wobei das meistens gar nicht der Fall war, weil wir die Situation einfach nicht antreffen in der Schweiz? Was erzählen wir? Und ein Punkt, was wir erzählen konnten, das waren eben diese 4 Punkte. Etwas, das wahrscheinlich weltweit gilt, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern es gilt weltweit. Das sind die 4 Punkte. Wir hatten alle so ein Armband dabei, oder 2 Armbänder, eins mindestens zum Verschenken. Einfach das Evangelium einfach erklärt. Wenn man nicht weiß, was sagen, hey, sagen, hey, ich erkläre dir mal, was ich glaube. In 4 einfachen Punkten. Das Herz, das sagt, hey, Gott liebt dich. Gott hat die ganze Welt geschaffen. Er hat dich persönlich geschaffen und er liebt dich. Seine Botschaft, die teilweise so banal klingt, aber sie ist so riesengroß. Und das Geteiltzeichen, ja, wir sind getrennt von Gott. Es gibt zwei Seiten, es gibt die Seite von Gott und es gibt unsere Seite. Und durch die Sünde sind wir getrennt. Und wir schaffen diese Verbindung nicht mehr zu ihm, von uns selbst her. Und weil wir das selbst nicht schaffen, weil wir selbst nicht so gut sind wie Gott, ist Jesus auf diese Erde gekommen. Der dritte Punkt. Und Jesus ist auf die Erde gekommen und ist am Kreuz gestorben. Deshalb hängt dieses Kreuz ja auch da hinten als Symbol, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass Jesus für uns und unsere Schuld gestorben ist. Und der vierte Punkt, das Fragezeichen. Was machst du jetzt mit diesen Infos? Ist das einfach eine schöne Geschichte für dich? Glaubst du das wirklich? Und wenn du es glaubst, möchtest du das auch weitererzählen und nicht einfach nur für dich behalten? Ich habe gemerkt, dass wenn wir das Evangelium auf einfache Weise präsentieren und erzählen, dass die Herzen sehr weit sind, dass die Leute uns zuhören. Und sie hören uns zu, ob die Not groß ist oder ob sie nicht groß ist. Man muss nicht in einer Notlage sein, um das Evangelium verstehen zu können. Ich habe manchmal das Gefühl, in der Schweiz denken wir, oh, ich kann ja niemandem helfen, ich kann niemandem das Evangelium erklären, weil es den Leuten so gut geht. Aber man kann es auch Leuten, denen es gut geht, das Evangelium erklären. Das ist nicht so schwierig. Das sind einfache vier Punkte. Wo fordert Jesus dich heraus, Dinge zu tun? Ihm zu vertrauen, einen Schritt zu wagen, was Neues zu sehen, zu tun und nicht immer nur im Alltag zu leben. Ein spannender Punkt von der Geschichte von den fünf Broten und zwei Fischen ist, dass am Ende, die Jünger hatten das Brot ausgeteilt und am Ende hatten sie selbst mehr als am Anfang. Weil die zwölf vollen Körbe, die durften sie am Schluss behalten. Hat jeder einen Korb für sich. Und so ging es mir in Moldawien. Ich habe ein bisschen davon gegeben, aber ich habe sehr, sehr, sehr viel gelernt. Ich wurde so reichlich beschenkt. Wir wurden so reichlich beschenkt mit Essen. Tomaten, die nach Tomaten schmecken und nicht nur so einen roten Wasserball. Diese Gastfreundschaft. Zu lernen, wie sie leben. Wir konnten sie ermutigen, an ihrem Glauben dran zu bleiben. Und sie haben uns auch ermutigt, an unserem Glauben dran zu bleiben. Kotesk, das ist ein Dorf, das hatte im Jahr 2000 6.000 Einwohner. 6.000 Einwohner waren es in Kotesk im Jahr 2000. Weiß jemand, wie viele Einwohner in Rümlang waren damals? Im Jahr 2000? 5.500. Rümlang hat jetzt 8.129, also bis Ende Jahr. Bis Ende 2018. Vielleicht sind schon wieder ein paar mehr. Aber so ungefähr. Gotteschk hat jetzt 2.500. Da sind 3.500 Leute weggezogen. Mehr als die Hälfte. Können wir mal überlegen, was mit der Kirche passiert ist in der Zeit. Viele Leute sind weggezogen. Viele Leute arbeiten im Ausland. Da ist die Not groß. Und der Pastor, der da ist, der sagt, hey, es braucht einen Pastor an diesem Ort, um das Evangelium zu verbreiten. Aber er selbst ist herausgefordert, wie lange er noch da bleiben kann. Seine Mutter ist 70 Jahre alt und arbeitet in Italien, damit er Pastor sein kann in Gottesk. Das sind Situationen, die wir uns teilweise einfach nicht vorstellen können. Und trotzdem bleibt er dran. Und da ist er mir ein Riesenvorbild. Sagen, hey, die Situation ist schwierig. Aber ich bleibe da dran. Und vielleicht ändert sich die Situation wieder. Die Gemeinde hat gerade ein 20-Jahres-Jubiläum gefeiert, als wir da waren. Deshalb war auch jeden Abend Gottesdienst. Aber dran zu sein, zu sehen, was in 20 Jahren passiert in einer Kirche. Es gab sehr viele schöne Momente, aber es gab eben auch teilweise sehr schwierige Momente, weil es gibt Teenager in der Kirche und es gibt Senioren in der Kirche. Aber die arbeitende Bevölkerung ist meistens irgendwo im Ausland. Und wir konnten sie ermutigen, dran zu bleiben am Evangelium, dass es eine Hoffnung gibt. Und teilweise ist es das Einzige, was wir tun konnten. Wir hätten gerne mehr getan, aber wir hatten nicht mehr. Aber wir wurden auch sehr beschenkt. Und ich glaube, das ist das größte Geheimnis, wenn Gott uns schenkt, dass er den Austausch von Menschen denkt, man bekommt immer mehr, als man gibt. Und deshalb wollten wir auch diesen Gottesdienst machen. Wir möchten das auch mit euch teilen. Das, was wir bekommen haben, auch weiterschenken und euch ermutigen, dran zu bleiben. Und euch auf neue Situationen einzulassen. Und manchmal denkt man, fünf Brote und zwei Fische ist zu wenig. Aber manchmal ist ein Fisch auch schon genug. Und wenn man diesen Fisch fängt, schreit die Begeisterung auf. Und das wünsche ich uns, dass wir immer wieder so Momente erleben, wo wir vielleicht auch so einen Fisch bekommen, Fisch fangen. Und ich glaube, Gott möchte uns noch viel, viel, viel mehr schenken, als wir uns das zurzeit vorstellen können. Wo lässt du dich herausfordern, ihm was zu geben? Ich möchte zum Schluss noch beten und den Segen sprechen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, du forderst uns immer wieder heraus. Du forderst uns immer wieder heraus. Und ich bitte dich, dass du unser Vertrauen in dich stärkst. Dass du uns genau so großes Vertrauen gibst, dass wir diesen einen Schritt machen können auf dich zu. Dass wir genau das geben können, was du von uns möchtest. Dass wir wirklich dich lieben und dir vertrauen. Dass du uns aus unserem Alltag immer wieder mal herausreißt und unsere Augen öffnest für die Situation um uns herum. Die Situation in anderen Ländern, aber auch die Situation von unseren Freunden, unseren Nachbarn oder unseren Arbeitskollegen. Dass du uns immer wieder herausreißt und unsere Augen öffnest. Und ich segne euch mit dem Segen aus 4. Mose 6, Verse 24 bis 26. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Den Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Amen.